Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 14. Februar einführen. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und die 10. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch. Zu der Symphonie von Schostakowitsch ist der Film Oh to Believe in Another World von William Kentridge zu sehen. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Michael Sanderling. Wolfgang Amadeus Mozart hat insgesamt 5 Violinkonzerte geschrieben. Leider nur 5, möchte man sagen. Es gibt nämlich über 20 Klavierkonzerte, aber Mozart war eben selber als Pianist erfolgreich. Geige spielen konnte er zwar auch ganz gut, aber das Klavier war eben doch sein Hauptinstrument und von daher hat er viel mehr Klavierkonzerte geschrieben. Diese 5 Violinkonzerte sind alle in einem sehr kurzen Zeitraum entstanden, als Mozart erst 19 Jahre alt war. Es scheint so eine Art Schaffensrausch gewesen zu sein. Er hatte sich dann eben dieser Kompositionsgattung zugewendet und wollte ein für alle Mal zeigen, was er auf diesem Gebiet leisten konnte. Und es ist ihm auch wirklich gelungen. Also jedes weitere Konzert, das er schrieb, ist eine Verbesserung gegenüber dem vorhergehenden. Und das letzte Konzert bildet dann auch den Gipfel dieser ganzen Reihe, das Violinkonzert in A-Dur mit der Köchelnummer 219. Das ist ein Konzert, was wahrscheinlich auch wirklich von ihm selbst nicht zu übertreffen war. Er hat sich danach auch nie mehr um das Violinkonzert gekümmert. Es gibt nur noch ein weiteres Werk, wo die Violine eine solistische Rolle übernimmt. Das ist die berühmte Sinfonia Concertante, wo allerdings neben der Violine auch noch die Bratsche zum Einsatz kommt. Dieses A-Dur-Konzert ist vor allen Dingen ein ausgesprochen fantasievolles Stück. Die Konzertform, die erlaubt ja doch einige Freiheiten. Das sah man damals etwas lockerer als etwa in der Symphonie, wo die Vorgaben eher streng waren. Und im Konzert war Raum für Fantasie vor allen Dingen im letzten Satz, wo der Komponist nicht unbedingt eine bestimmte vorgegebene Form erfüllen musste, sondern wirklich nicht unbedingt machen konnte, was er wollte, aber doch große Freiheiten hatte. Mozart nutzt das aus, indem er den Anfang des Finales als so eine Art graziöses Menuett zunächst mal anlegt. Das klingt eigentlich ganz, ganz harmlos, aber dann kommt ein plötzlicher Tonart- und Tempowechsel. Die Musik, die geht nach A-Moll und spielt etwas, was man früher sofort als türkische Musik identifiziert hätte. Heute kennt man das etwa noch aus dem berühmten Allegro alla Turca, aus der A-Dur-Klaviersonate. Und etwas Ähnliches passiert eben auch im letzten Satz des A-Dur-Violinkonzerts, also eine türkische Musik, wo auch die Geige dann zum Einsatz kommt mit Figuren, die man damals wohl exotisch fand. Das hält aber nicht an. Das Menuett kehrt noch einmal zurück und beschließt dann auch den Satz. Und insgesamt ist es aber ein ganz wunderbarer, ganz aufregender Kontrast zwischen der türkischen Musik und dieser Rokoko-Menuett-Musik. Der erste Satz ist auch ausgesprochen fantasievoll. Da macht Mozart etwas, was es auch sonst eher nicht gibt. Es gibt die übliche Orchestereinleitung im Allegro, aber dann geht das Tempo zurück zum Adagio und in diesem Adagio-Tempo hat dann die Geige ihren Auftritt in einer ganz wunderbaren, sehr, sehr ruhigen Melodie und sie stellt sich auch sofort als die große Primadonna dar. Das Orchester ist nur noch ganz leise zu hören. Aber dann geht die Geige auch in das schnelle Tempo über des Orchesteranfangs und übernimmt dann auch das Material des Orchesters, unter anderem eine Hauptmelodie, die wirklich sehr, sehr stolz klingt, also sehr selbstbewusst. Dieser Ton von Selbstbewusstheit, der scheint sich für Mozart ganz stark mit der Tonart A-Dur verbunden zu haben. Den gibt es etwa auch in der A-Dur-Symphonie mit der Köchelnummer 201. Nun ja, der junge Mozart war wirklich sehr selbstbewusst und hatte ja auch einen Grund dazu. Das kann man in dem ersten Satz des A-Dur-Violinkonzerts deutlich merken. Da herrscht dieser Ton praktisch von Anfang bis Ende vor. Als zweiten Satz gibt es dann noch ein Adagio, was insgesamt etwas ruhiger ist, in der eher seltenen Tonart E-Dur, wo die Geige aber auch wieder ganz hinreißend singen darf. Und dieses Adagio ist insgesamt etwas vielleicht einfacher gehalten als die anderen beiden Sätze, aber bietet damit auch eine ganz willkommene Ruhepause. Die siebte und die achte Symphonie von Schostakowitsch waren beides Kriegssymphonien, das ist sehr deutlich. Die siebte Symphonie, die sogenannte Leningrader Symphonie, hat man deuten wollen als Vorausschau eben doch des Sieges der Roten Armee. Trotz der Belagerung der Stadt Leningrad hat eben Schostakowitsch während dieser schwierigen Zeit diese Symphonie verfassen können und sie wurde allgemein eben auch als sehr optimistisch empfunden, obwohl die Schrecken des Krieges da auch deutlich dargestellt wurden. Die achte Symphonie ist dann ziemlich anders. Die konzentriert sich diesmal wirklich alleine auf die Kriegsschrecken. Es ist ein sehr düsteres Werk, auch teilweise ein sehr lautes Stück. So Kriege sind ja auch immer damit verbunden, dass es einfach ohrenbetäubenden Lärm gibt. Zumindest der Zweite Weltkrieg, der wahrscheinlich Lautstärke-Orgien hervorgebracht hat, die in der Geschichte bis dahin unbekannt gewesen waren. Die nächste Symphonie, dann die neunte Symphonie, ist ein sehr merkwürdiges Werk. Man hatte eigentlich von Schostakowitsch eine ganz groß angelegte neunte Symphonie erwartet, in der Art von Ludwig van Beethovens berühmter Neunter, möglichst noch mit Chor. Und was Schostakowitsch lieferte, war aber etwas ganz anderes. Eine sehr kurze, sehr entspannte, sehr heitere Symphonie, der alles Pathos fehlte. Das war allerdings auch eine Zeit, in der Schostakowitsch große Schwierigkeiten hatte mit der offiziellen Kulturpolitik. Er musste sehr, sehr vorsichtig sein und es galt eigentlich schon als Affront, dass Schostakowitsch mit seiner Neunten keine Feier des großen Führers Josef Stalin lieferte, sondern eben dieses eher entspannte Werk. Nach Stalins Tod fühlte sich dann Schostakowitsch endlich frei, auch eine Musik zu schreiben, ganz unabhängig von irgendwelchen Vorgaben, ganz unabhängig auch von kriegerischen Ereignissen, die sich vielleicht widerspiegeln würden in seiner Musik. Und er hat mit seiner zehnten Symphonie ein ganz ausgedehntes Werk geschrieben, was man so als eine Art Zusammenfassung vielleicht auch verstehen kann von all dem, was ihn in den zuvor liegenden Jahren bewegt hat. Es ist dann eben auch ein ziemlich ausgedehntes Werk geworden mit vier oder, wenn man die Einleitung des Finales hinzurechnet, sogar fünf Sätzen. Und es ist eine Musik, die endlich mal wieder die ganze Bandbreite von Schostakowitschs kompositorischem Können zeigt, die sich nicht so sehr konzentriert auf eine bestimmte Stimmung oder eine bestimmte Absicht, sondern zunächst einmal über weite Strecken auch reine Musik ist. Deswegen folgt sie in der Form auch ja den klassischen Modellen. Ein sehr ruhiger erster Satz, dann ein Scherzo an zweiter Stelle, eine Art Walzer an dritter und ein schnelles Finale mit einer langsamen Einleitung. Der einzige Satz, den man wirklich auf konkrete Zeitereignisse hat beziehen wollen, das ist der zweite, ein sehr bösartiges, grimmiges Scherzo, was immer als Porträt von Stalin angesehen wurde. Ein wirklich sehr fürchterliches Porträt, eine ganz grauenhafte, mit Absicht grausige Musik, die da von Schostakowitsch präsentiert wird. Allerdings ist dieser Satz relativ kurz und solche bösartigen Scherzo-Sätze hatte es eigentlich auch schon bei Ludwig van Beethoven gegeben. Das Scherzo der 9. Symphonie ist ein Beispiel, auch in den Streichquartetten und in den Klaviersonaten finden sich manchmal solche bösartigen Scherzo-Sätze. Bei Schostakowitsch geht das dann, wie gesagt, sehr schnell vorüber und es folgt eine Art Walzer, der aber so ein bisschen kaputt klingt, nicht mehr so ganz heile und etwas sehr resigniert auch. Der erste Satz allerdings, der hat ein sehr großes Gefühlspanorama. Er beginnt ganz, ganz leise, ganz tastend in den tiefen Streichern, nur Celli und Kontrabässe spielen zu Anfang und kommt dann erst ganz allmählich in Gang in einer Weise, die man auch sonst von Schostakowitsch ganz gut kennt. Dann gibt es auch schon große Steigerungen, aber insgesamt bleibt die Musik doch eher zurückhaltend. Es gibt auch wunderschöne Soli. Schostakowitsch hat ja vielleicht mit die schönsten Holzbläser-Soli der gesamten Musikliteratur geschrieben. Wenn also Flöte, Oboe und Klarinette anfangen zu singen, dann ist das wirklich immer ein Fest für die Ohren. Der letzte Satz hat dann, was allerdings etwas ungewöhnlich ist, eine ziemlich ausgedehnte, langsame Einleitung, die dann auch in Moll steht und eigentlich eher so klingt auch ein bisschen wie ein Klagegesang. Das eigentliche Finale ist dann aber sehr fröhlich, fast in der Art von Haydn, so im Zweivierteltakt mit vielen Sechzehnteln. Diese Fröhlichkeit wird allerdings kurz vor Schluss noch einmal unterbrochen durch einen Rückgriff auf diesen bösen zweiten Satz. Der kann sich allerdings nicht durchsetzen. Und da bringt Schostakowitsch etwas sehr deutlich, was er auch sonst in anderen Werken macht. Er benutzt nämlich die Initialen seines eigenen Namens als Tonvorrat. D, S, C, H sind ja alles Töne, die existieren wirklich als Tonnamen. Also Schostakowitsch hat dann eben auch auf die deutschen Tonbezeichnungen zurückgegriffen und das S seines Namens eben als deutsches S für den Ton S gedeutet. Allerdings passen diese Töne nicht so recht in die Grundtonart der Symphonie, die ist nämlich E-Moll beziehungsweise im letzten Satz E-Dur und da ist eigentlich nur der Ton H gemeinsam. Es ist dann doch so, dass dieses DSCH wie ein Widerstand wirkt, als ob sich der Komponist wirklich gegen die schrecklichen Zeiten immer selbst behaupten wollte. Viel von Schostakowitschs Musik ist ja auch in diesem Sinne gedeutet worden als Widerstand des Individuums gegen die übermächtige Staatsmacht. Dieser letzte Satz ist zwar sehr fröhlich und in der Art von Haydn über weite Strecken geschrieben, aber Schostakowitsch gibt dem eine Metronomzahl, also eine Tempoangabe, die geradezu irrsinnig schnell ist, also für das Orchester eigentlich kaum auszuführen mit rasend schnellen Sechzehntelläufen. Und da ist natürlich die Frage, ob durch dieses wahnwitzige Tempo nicht auch ein kleines Fragezeichen noch gesetzt werden soll, so in der Richtung, dass der ganze Optimismus dieses letzten Satzes eben doch auch etwas überdreht ist, sozusagen ein Zwangsoptimismus, dass man zwar froh ist, dass die Stalinzeit vorbei ist, aber dass man sich doch dazu zwingen muss, jetzt frohgemut und optimistisch in die Zukunft zu schauen. William Kentridge hat zu dieser Symphonie einen Film zusammengestellt. Er hat es ausdrücklich gesagt, dass es nicht so sein soll, dass dadurch die Musik praktisch zur Filmmusik degradiert wird, sondern es ist eher umgekehrt, dass der Film eine Art Begleitung zu der Musik liefert. Kentridge ist ja ein sehr vielseitiger Künstler. Er hat auf allen möglichen Gebieten gearbeitet, mit allen möglichen Medien, Zeichnung, Skulptur, auch sehr interessante Collagen gemacht. Und all das benutzt er dann auch für seinen Film. Da tauchen auch die Gestalten auf aus Schostakowitschs Lebensumfeld. Natürlich Lenin, Stalin, Majakowski taucht auf und Lilia Brick. Aber es ist doch so, dass der Film keine zusammenhängende Geschichte erzählen will, sondern es gibt immer nur Hinweise eben auf die Zeit, in der Schostakowitsch lebte und auf die Figuren, die für sein persönliches Leben und auch sein berufliches Leben wichtig waren. Das ist doch insgesamt dann eine sehr originelle Art eben des Verhältnisses von Musik und Film, dass eben die Musik dann doch auch gänzlich erhalten bleibt in ihrem Eigenwert und man aber trotzdem dann zusätzlich noch neue Assoziationsräume erschlossen bekommt, die eben dann durch die Filmbilder hervorgebracht werden. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 14. Februar um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.